Shalom, Merhaba und Mahlzeit. Willkommen zu einer ganz spontanen, eingeschobenen Folge Schall und Rauch mit Raf Alarm, dann meiner Wenigkeit Sascha Fassbender.
Schön, dass du da bist. Das habe ich lange nicht mehr gesagt.
Stimmt, ne? Schön, dass du da bist. Ja, ist eine Bombenstimmung. Wir konnten die Folge irgendwie dazwischen schieben, weil du, Raf, heute mehr oder weniger Außenreporterin bist. Wir hatten schon lange keinen Blick mehr hinter die Radiokulissen und
das
den
stimmt.
Gibt es jetzt.
Ja, richtig. Also gestern haben wir erfahren, dass es einen Blindgänger gibt, also eine Weltkriegsbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, in Krefeld. Und die muss ja in der Regel dann auch entschärft werden. In dem Fall wird sie nicht entschärft, sondern sogar gesprengt. Heißt für mich, ich musste heute Morgen total angenervt ganz früh raus, um einfach das Ganze abdecken zu können. Also das heißt, ich fahre dann dorthin und berichte live von vor Ort und spreche mit den Leuten, die dafür zuständig sind. Und ja, es ist scheiße kalt.
Ja, dass die Bombe nicht erfriert, ein Wunder. Ja. Ich muss aber sagen, ich liebe sowas.
Ja, ich auch.
Ich liebe das, wenn, ich glaube, in unserer Branche nennt man das eine sogenannte Lage.
Mhm, genau.
Wenn es sowas gibt, so traurig das auch klingt, manchmal ist es halt leider erst geil, wenn etwas passiert. Ich habe auch schon, ich nenne da keine Namen, aber ich habe auch schon von Hebammen und Geburtshelfern gehört, in Anführungszeichen Spaß machen auch da tatsächlich Herausforderungen, also wenn es Komplikationen gibt, weil dass eine Geburt gut läuft, ist für die halt normal und normal ist halt auch langweilig.
Weißt du, was ich schon immer bei einer Bombenentschärfung machen wollte?
Was denn?
Wenn die da an dieser Bombe sozusagen rumbasteln, um es ganz frech zu sagen, habe ich mir immer vorgenommen, ich werde irgendwann mal so eine Brown Bag, also so eine Brottüte nehmen, aufpusten, mich dahinter stellen und von hinten einmal so recht drauf knallen, so dass es so eine Explosion von hinten gibt. Das würde ich natürlich im Leben nicht machen, aber ich stelle mir das extrem lustig vor.
Ja, oder Kolleginnen und Kollegen haben auch schon erzählt, wenn die bei so einer kontrollierten Sprengung, manchmal wird ja nur der Zünder gesprengt, damit die Bombe an sich dann abtransportiert werden kann. Und das macht wohl kein Geräusch. Oder wenn du die entschärfst, da gibt's wohl auch keine Geräusche. Und du kannst dann, wenn du live am Mikro bist, kannst du dann so bumm oder so ganz leise.
Ja, aber um das mal in Anführungsstrichen von hinten aufzurollen, ist es ja so, in der Regel werden solche Bomben, also alte Weltkriegsbomben, die in Zeiten des Zweiten Weltkriegs abgeworfen wurden und aber nicht detoniert sind, die liegen dann irgendwo. Und ich glaube, diese Bombe, von der wir jetzt sprechen, die liegt jetzt über 70 Jahre schon an dem Ort, wo sie liegt. Ja. Und die ist einfach nie hochgegangen. Und oftmals ist es so, dass bei Bauarbeiten diese Blindgänger, so nennt man sie ja, gefunden werden und dann wird halt sofort alles in Bewegung gesetzt, damit diese Bomben entschärft werden. Manchmal sind die aber so zerstört, also die Zündung sozusagen oder dieser vordere Teil, dass man sich eben dazu entschließt, die Bombe kontrolliert hochgehen zu lassen, was ziemlich spektakulär klingt. Und also ich glaube für uns Reporter oder auch für die Polizei und Feuerwehr ist es weniger spektakulär, weil man es einfach irgendwie gewohnt ist und wir leben ja auch, also überall da, wo auch zum Beispiel Häfen sind und so, gibt es immer mal wieder solche Bombenfunde. Was ich immer so krass finde, sind, man muss ja evakuieren um so einen bestimmten Radius. Das heißt, die Leute müssen aus ihren Wohnungen und Häusern oder jetzt in dem Fall auch zum Beispiel ist eine Kita betroffen. Und es gibt halt richtige Querulanten, die keinen Bock haben und ich bleib zu Hause.
Ja, wo ich finde, Digga, geh mal ein bisschen frische Luft schnappen. So. Komm mal, dein Hirn braucht mal ein bisschen Sauerstoff. Komm doch mal raus da.
Ja.
Also es ist schon, ich kann's absolut nicht verstehen, warum man, also das geht ja nun mal schnell.
Ja.
So, das ist jetzt, ich glaube, da sagt sogar der Arbeitgeber nichts. So,
kann er nicht, das ist eine gesetzliche Vorgabe, genau, du musst raus.
Ja. Selbst die, das haben wir heute quasi gemeinsam rausgefunden, selbst die in Quarantäne sind, müssen raus.
Ja, das fand ich so spannend, ne? Weil die Feuerwehr mir dann erzählte, das Interessante an der Evakuierung ist, du hast ja auch zum Beispiel deutlich, also oft hast du ja Menschen, die einfach sehr, sehr alt sind oder die krank sind und die mit einem Krankentransport raus evakuiert werden müssen. Und in dem Fall sind, also knapp 300 Leute müssen ja raus und zwei von ihnen sind eigentlich in Corona-Quarantäne. Und dennoch hat das alles gut funktioniert und gut geklappt. Und dann denke ich mir, schau mal, wie krass die Deutschen einfach organisiert und strukturiert sind. Und
ausnahmsweise mal, muss ich sagen.
Ja, in der
Wir reden
Hinsicht
oft
schon.
Von Behördenversagen und von Bürokratie, die einfach nur aus Hindernissen besteht. Aber ich muss sagen, wir müssen aber auch dazu sagen, wir nehmen gerade vor der kontrollierten Sprengung auf, falls etwas schief geht, dann landet das nicht in dieser Folge. Also ich entschuldige mich jetzt schon mal vorweg, falls was schief geht, ist diese Folge ein bisschen zu gut gelaunt.
Ja, und ja, wir löschen es einfach, ne? So einfach ist es. Aber weißt du, was ich süß fand, als ich da so heute Morgen unterwegs war, bla bla bla, die richten ja auch immer so einen Spot ein, wo Anwohner sich sammeln können und oder auch in dem Fall zum Beispiel Polizei und Feuerwehr. Und das ist eine Turnhalle einer Grundschule. Und da sind diese ganzen Kids natürlich total ausgetickt, dass sie die ganzen Polizisten und Feuerwehrleute sehen und sowas. Und was ich sehr süß fand, das muss ich schon zugeben, diese ganzen Beamten, diese ganzen Polizisten und Feuerwehrmänner und Feuerwehrfrauen, die sich da einen Larry machen können, die haben sich da auf dem Schulhof gestellt, haben die Fragen von den Kids beantwortet, mit denen so ein bisschen rumgeschäkert, rumgeturnt, denen so ein bisschen ihre Westen gezeigt und alles, was sie so tragen und so. Also
rumgeschossen.
Hör auf. Also bei all der auch berechtigten Kritik, muss ich sagen, gegenüber der Polizei, gibt es einen Unterschied zwischen dem System und dann den Beamten selbst. Und das fand ich wirklich sehr, sehr süß und sehr charmant und ja.
Total. Ach, ich denke mir auch hier, diese beiden, die in Quarantäne sind, die müssen ja den schönsten Tag ihres Lebens haben, weil sie dürfen endlich raus. So.
Aber was ist das Verrücktes? Du lebst in Zeiten einer weltweiten Pandemie in absoluter Isolation, weil du von diesem teilweise todbringenden Virus befallen bist und dann kommen Polizisten und Feuerwehrleute und scharren dich raus, weil möglicherweise eine Bombe hochgehen könnte.
Die dich bestrafen würden, wenn du freiwillig rauskommst an normale Tage, hol dich dann raus. Das ist auch geil.
Aber was für eine krasse Zeitstimmung und wir, und das fällt mir so auf, das ist unsere absolute neue Normalität. So, Coronavirus, ich bin krank, ich könnte eventuell Langzeitschäden haben von diesem Virus, der die Welt verändert hat. Ach so, da ist eine Bombe vor meiner Haustüre, die jederzeit hochgehen könnte. Ja, ja, alles okay, ich gehe raus, ja.
Ach so, da gibt's eine Impfung. Nee, mache ich nicht. Nee, du dumme Sau.
Das habe ich geliebt, letzte Folge, Sascha.
Ja, was mir immer so ein bisschen nahe geht. Du hast ja deutschlandweit fast täglich diese ganzen Sprengungen, kontrollierten Sprengungen, diese ganzen Entschärfungen, was weiß ich. Und da denke ich immer, mein Gott, das sind ja alles die, die ihr Ziel verfehlt haben. Mhm. Wenn du noch die draufrechnest, die ihr Ziel getroffen haben, was muss hier damals los gewesen sein?
Wahnsinn.
Es ist krass. Ich weiß nicht, ob du dich ein bisschen so im Düsseldorfer Stadtgebiet auskennst, aber ich habe Leute bei mir im Schützenverein, die das teilweise miterlebt haben, die Nachkriegszeit. Und die sagen halt, dass du von Ella oder teilweise auch Benrath bis nach Kaiserswerth gucken konntest. Also vom Wahnsinn. Süden bis in den Norden, weil halt einfach Gebäude zerfetzt waren, teilweise dem Boden gleich. Und so ist es schon, das ist schon krass. Und wenn du dann diese ganzen Blindgängermeldungen hörst, dann kannst du denken, ja, ungefähr, das muss ja alles los gewesen. Also völlig krass.
Das Krasse ist, in der vergangenen Woche, in der vergangenen Woche lief eine Serie, die ich produziert habe, zum Thema Wohnen und Bauen. Mhm. Und unter anderem hatte ich dann mal so geguckt, es gibt ja einen unglaublichen Mangel an Wohnbebauung, aber auch natürlich an Grundstücken. Also es ist ja unheimlich teuer zu bauen, eben weil das Land ja auch zum Teil fehlt. Und ich hatte dann so ein bisschen recherchiert und rausgeguckt, wo überall künftig gebaut werden soll. Mhm. Und unter anderem war auch genau dieser Ort mit dabei, der jetzt eben von diesem Bombenfund in Anführungsstrichen betroffen ist.
Ach was?
Ja. Das fand ich ganz, ganz spannend und ganz skurril, dass ich dachte, ah, guck mal, ich habe in der vorherigen Woche, in der Serie, die ich produziert hatte, über genau diesen Ort gesprochen und auch darüber, dass es dort jetzt ein großes Bauprojekt geben wird und so. Und zack, eine Woche später ist klar, dort, wo gebaut wird, da liegt eben jetzt auch dieser Blindgänger. Und was ich so spannend fand, die Feuerwehr hat mir heute erzählt, auf die Frage hin, wie die denn eigentlich rausfinden, wo Bomben liegen. Und die wissen oder die ahnen, okay, die Stadt hat vor, dort zu bauen. Ja. Wir machen eine Sondierung, also wir checken mal den Boden ab. Oftmals findet man da, weiß ich nicht, eine alte Badewanne irgendwie unter der Erde oder sowas. Da fand ich interessant, dass er mir erzählt hat, die haben sich Fotos angeguckt, die damals die Alliierten geschossen haben von oben. Ja. Und zwar haben die abfotografiert, wo überall Bomben liegen oder Bomben abgeschossen wurden und wo sie gelandet sind. Und anhand dieser Fotos von 45, 46 und ähnliches, schauen sie sich jetzt eben an, okay, welche Bereiche könnten womöglich betroffen sein. Also an der Stelle, danke an die Alliierten, nicht nur für die Befreiung, sondern für diese Fotos, die ihr noch gemacht habt. Gut, dass die daran gedacht haben.
Ja, schön, dass ihr den Nazis in den Arsch getreten habt. Aber das ist tatsächlich, deswegen reagiere ich jetzt so nüchtern. Ich war halt mal beim Kampfmittelräumdienst, hab da mal ein paar von den Jungs interviewt und das ist halt für mich jetzt nichts Neues, aber klar, das weiß halt nicht jeder, aber das ist schon abgespaced. Und ich glaube, dass dadurch so ein Bau auch nochmal teurer wird, wenn du wirklich so ein Grundstück hast, wo, na, da könnte vielleicht eine Bombe liegen, so, dann muss da erstmal auf der Kapitelräumdienst hin. Ich glaube, da steigt der Preis dann nochmal in den ohnehin schon so teuren Immobilienpreisen.
Ja, ja.
Also viel, viel zu krass.
Ja, aber auch spannend und auch irgendwie beruhigend zu sehen, dass das alles irgendwie so läuft. Also die sind alle, du musst dir das vorstellen, ja? Du kommst da hin und alle sind da tiefenentspannt, sind so am Quatschen, ja. Und nicht, weil die irgendwie die Arbeit nicht machen oder weil die faul sind, sondern weil alles einfach läuft. Die Leute sind informiert, die Anwohner da, die juckt das gefühlt überhaupt nicht, weil es einfach, ne, man ist ja auch, man lebt ja, glaube ich, auch hier einfach in einer Region, wo man sehr dran gewöhnt ist. Und ich habe, keine Ahnung, zigtausend Bombenentschärfungen jetzt schon mitgemacht. Also, ja, aber das ist so der Blick hinter die Kulissen.
Ja. Yes.
So läuft's.
Sehr gut. Ja, sind wir jetzt am Ende.
Ja. War schön. Jella sagt ciao. Übrigens, ey, das freut mich voll. Wir haben in der letzten Woche so ein paar Nachrichten gekriegt von Leuten, die uns jetzt so frisch hören, weil wir ja erst seit ganz kurzem eigentlich durch Instagram zum Beispiel auf uns aufmerksam machen. Leute, was ist los mit euch? Bitte folgt uns da jetzt. Das wird langsam peinlich. Und das wird jetzt, glaube ich, so der Running Gag, immer auf diese Insta-Seite aufmerksam zu machen.
Irgendwann, wenn wir so Millionen Follower haben, dann machen wir auch nicht diesen Gags. Leute, folgt uns aber endlich. Selbst wenn uns Olaf Scholz folgt, dann jetzt folgt uns.
Ja, selbst der Bundeskanzler folgt uns noch nicht, aber an der Stelle auch nochmal vielen Dank an ein weiteres Chai- und Rauch-Präsent, das bei uns angekommen ist.
Ja, wir haben Postkarten bekommen von Chris, der jetzt bei uns noch nicht zu Gast war, aber er war bei dir zu Gast und wir waren bei ihm zu Gast.
Richtig, es gibt ein sehr unterhaltsames Talk-Format, wo Sascha und ich zu Gast waren. Das verlinken wir euch auf jeden Fall bei Instagram.
Genau.
Also klickt verdammt nochmal auf Abonnieren. Und er ist unfassbar begabt. Er ist ein sehr, sehr guter Zeichner und hat richtig süße, richtig schöne Postkarten mit einem Nikolausgruß an uns rübergeschickt. Hast du eigentlich, abgesehen von der Karte jetzt zum Beispiel vom Chris, Nikolausgeschenke gekriegt?
Nee.
Wie, ne?
Hat der welche geschickt?
Naja, die Karte ist ja schon so eine Art Nikolausgruß.
Ja,
ja, und das war's? Sonst hast du nichts bekommen? Nee. So im Allgemeinen, meine ich. Hast du keinen Stiefel rausgestellt?
Ach so, meinst du das immer? Ich dachte,
Gott,
von ihm so, hey, warum sollte er mir Nikolaus so,
weil er laut dir eine geile Sau ist, wie du gesagt hast.
Nein, er ist ein geiler Typ,
ein geiler
hab ich
Typ, Entschuldigung.
Geiler Typ.
Geiler Typ.
Nee, tatsächlich nicht. Von meiner Schwiegermutter habe ich halt so einen Schoko-Nikolaus bekommen. Beziehungsweise wir haben drei bekommen, zwei große und einen kleinen. Der Kleine hat natürlich direkt aufgegessen.
Wie süß. Aber auch nicht die großen. Weil der Kleine war ja ganz offensichtlich für deine Tochter.
Ja, genau. Den habe ich mir direkt weggesnappt.
Oh, süß.
Der große, den bewahre ich irgendwann auf. Noch für schlechte Zeiten mal, wenn ich ein bisschen Nervennahrung brauche.
Du bist bestimmt so ein Vater oder du wirst ein Vater sein, der auch seiner Tochter die ganzen Games wegnimmt und sagt, nee, so jetzt ist Zeit, die Konsole abzugeben, nur damit du zocken kannst.
Genau, ich schicke die auch früher ins Bett dann. Das geht mir her da.
So hat mein Vater nämlich auch immer gemacht.
Echt?
Ja,
clever.
Wir hatten Anfang der Nullerjahre war das noch, glaube ich. Da gab es, wie ist das, wo du so Vögel abschießt am Fernseher?
Moorhuhnjagd,
ja. Und dann hattest du so eine Fernbedienung in Form einer Pistole und dann musstest du auf den Fernseher. Und ich habe wirklich so ein Kindheitstrauma, weil ich das unbedingt immer spielen wollte. Und wir hatten das. Und es endete aber eigentlich immer damit, dass wir Kinder auf der Couch saßen und meinem Vater dabei zugucken durften, wie er das gezockt hat. Und ich kann mich wirklich an kein einziges Mal erinnern, an dem ich das gespielt habe. Und deswegen liebe ich diese Konsolen und Games, wo du wirklich mit so Dingen auf den Fernseher zielen kannst.
Geil. Ja, ich träume immer noch von der PlayStation 5, aber es ist ein unmögliches Unterfangen, daran zu kommen. Und mittlerweile denke ich mir auch so, behaltet doch euren Scheiß. Hast du denn was von Nikolaus bekommen?
Nee, ich bin ja jetzt schon groß und
was hat das damit zu tun?
Ja, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass ich alleine lebe.
Trick?
Aha.
Okay, es kommt auch an, welcher Etage du wohnst, aber man kann sich einfach die Stiefel vor die Tür stellen. Und manche Nachbarn sind so cool, dass sie da was reinlegen.
Ja, meine Nachbarn sind Nazis.
Alle?
Nee, nicht alle.
Ich wollte schon sagen.
Nicht alle. Ich habe ja einmal dieses junge Paar, von dem ich erzählt habe, das gefühlt noch in der Flitterwochenphase ist, was mich noch echt anstrengt. Nein, hör auf damit jetzt. Hör auf. Und die haben einen Migrationshintergrund, deswegen
gönnst du denen das?
Ja, ich gönne. So, Bruder, ich gönne.
Seid ihr dann im Haus nicht in der Mehrheit? Könnt ihr da nicht mal mit ein paar Mistgabeln und Fackeln vorbeischauen?
Nee, weil wir sind ja praktisch zu dritt, wobei die haben Katzen, was ich sehr ungewöhnlich finde. Aber
Nazis
ja.
Mit Katzen?
Nein, nicht die Nazis, ach so. Die Migrationsnachbarn, okay. die haben Katzen. Ja. Also wir sind dann sozusagen zu dritt, ja, und die anderen zwei Parteien sind halt insgesamt 4 Personen.
Ja.
Okay. Und deswegen einer in der Überzahl. Wobei, ich muss sagen, da sind auch nicht alle dieser Nachbarn kacke. Aber ja, so 50% haben einen deutlich rechten Schlag, sagen wir es mal so.
Woran merkst du das?
Ich habe das bemerkt, weil habe ich die Geschichte nie erzählt. Das ist eine gute Geschichte. Und zwar, ich wohne ja, wie ja die meisten schon wissen, sehr zentral in Neuss. Das bedeutet also, dass gerade so an einem Wochenende und so, das ist jetzt schon... Das ist auf jeden Fall vor Corona passiert. Im Sommer vor Corona, 2019 war das, glaube ich. Und da hat sich ein Pärchen extrem krass gestritten auf der Straße vor unserem Haus. Also richtig krass. Und da musste Polizei kommen. Es war, ich weiß nicht, ob das Türken, Araber, Kurden, was auch immer waren. Ja. Und das Mädchen ist ausgerastet. Er ist ausgetickt. Sie hat auf den eingeschlagen, dies und das. Und mein Nachbar, also aus demselben Haus, ihm fiel nichts Besseres ein, als sein Fenster aufzumachen und übelst heftige rassistische Scheiße beiden entgegenzuschreien. Was aber dazu führte, dass sich andere Nachbarn aus den anderen Gebäuden gewissermaßen solidarisierten, das nicht so cool fanden und mich auch darauf aufmerksam machten. Und ja, it is what it is. Ich lebe damit, es ist okay. Man sagt sich nicht mal so richtig Hallo und Tschüss und ist mir auch egal. Es ist, wie es ist.
Diese Streitigkeiten von Fenster zu Fenster finde ich ganz komisch.
Naja, nee, diese zwei Leute, die sich gezofft haben, standen unten auf der Straße.
Genau, aber du hast ja gesagt, andere haben sich da mit denen solidarisiert oder mit denen.
Nicht mit denen, sondern haben sich solidarisiert sozusagen mit mir. Also die fanden das nicht cool und haben mir dann auch davon berichtet und so.
Okay.
Und genau, das war halt, ja, es ist unangenehm zu wissen, dass du mit solchen Menschen in einem Haus lebst.
Ja, und wenn du dir dann darauf ansprichst, dann sagen die sowas wie, ja, dich meinen wir ja nicht.
Ich habe die nie darauf angesprochen.
Ja,
so.
Aber wenn ich kenne so einen Schlag Menschen leider. Und die sagen immer, ja, wir meinen aber nicht dich.
Ja, du bist ja nicht so eine. Wie, ich bin nicht so eine.
So eine, ja. Was dann auch schon wieder... Ich habe bessere Erfahrungen mit Nachbarn gemacht. Ich hab eine interessante Beobachtung in meinem Treppenhaus gemacht. Mhm. Ich habe ja schon von Nachbarn erzählt, es gibt ja so diese Nachbarn, die dich zulabern. Mhm. Und ich habe beobachtet, man erkennt, die alle haben ein Merkmal. Die schmücken ihre Haustür.
Oh ja.
Mit einem Adventskranz oder so, auch mal gerne zu Halloween mit irgendwas Halloween-mäßigen, so Kürbisgedöns oder ein Karneval, auch mal was Buntes, so ein Clown vorne dran oder so. Menschen, die dich nicht zulabern, haben auch keine geschmückte Haustür. Achte mal drauf.
Ich glaube, du hast recht.
Ja, das ist mir letzte Woche aufgefallen. Ich dachte mir, du bist doch die gute Seele. Und die haben da einen Adventskranz, aber genau so, dass das Loch in der Mitte ist. Also es ist quasi ein Arschloch-Adventskranz. Du kannst quasi genau, ja.
Wie ist denn eure Haustüre geschmückt?
Ja, gar nicht.
Gar nicht, ne?
Nee, gar nicht. Wir haben mal ehrlich gesagt, wir wohnen jetzt ist hier kein Datum, knapp 1,5 Monaten, 2 Monaten. Und wir haben aber erst seit 2 Wochen Klingelschild dran. Also die wussten nie, wo die uns finden. Manchmal auch von Vorteil.
Ich liebe es bei euch in der Wohnung, dass man aus der Küche heraus, aber auch aus dem Wohnzimmer heraus auf den Balkon kommt.
Ja, das ist das. Ich habe jetzt zum ersten Mal einen Weihnachtsbaum, den hole ich mir jetzt am Wochenende. Mhm. Du kannst den halt vor die Balkontür dann stellen, weil du hast ja noch eine andere.
Ja, richtig, ja, das ist cool, stimmt.
Dritte Weltprobleme.
Das ist ja, du hast recht. Ich kann gar nicht fassen im Übrigen, dass jetzt schon wieder Weihnachten ist. Übernächste Woche, was?
Ja. Ich habe mich stört auch diese ganze Weihnachtsbaumgedöns. Mein Vater sagt, ey, ihr habt jetzt ein Kind, du brauchst einen echten Weihnachtsbaum. Dann sage ich dem Vater. Jetzt mal Umweltschutz und Klimaschutz beiseite, ja. Du gehst da hin, reißt da etwas aus dem Boden, was noch lange nicht ausgewachsen ist. So ein Tannenbaum wird ja noch viel größer für 2 Wochen. Und nach 2 Wochen, sagen wir mal 3 Wochen, dann wirfst du ihn weg. Wofür? Und dann zahlst du aber noch Geld dafür. Ich sehe das einfach nicht. Und das ist ein gesellschaftlicher Druck, eine Art Gruppenzwang, der da auf mir liegt und mir sagt, du brauchst einen echten Baum. Ja. Warum? Ich bin jetzt echt schon dabei, mir einen unechten zu holen und den auch so lange zu behalten, dass das sowohl geldmäßig als auch umweltmäßig Sinn macht und den mit so Tannenspray anzusprühen, damit der echt riecht und zu gucken, ob es jemandem auffällt.
Also ich glaube, deiner kleinen,
wird es nicht auffallen.
6 Wochen alten Tochter wird es wahrscheinlich nicht auffallen. Nee. Ist sie schon 6? Nein, sie ist gar nicht 6 Wochen alt, oder?
Sie ist jetzt in der 5.
Oh mein Gott, das geht alles so schnell, das ist unglaublich. Mein Papa hat auch einen Fake-Weihnachtsbaum.
Guter Mann.
Und ich fand das früher, glaube ich, nicht, ja, was heißt glaube ich, ich war so hin, ach, letztendlich war es mir auch egal, weil es geht ja um die Geschenke an Weihnachten und nicht um Weihnachtsbäume.
Ja,
aber ich würde es genauso machen. Und ich finde das cool, dass du das genauso ansprichst, weil es ist eigentlich pervers, wenn man mal darüber nachdenkt, warum wir das machen. Wenn wir danach noch aus diesen Bäumen was machen könnten, okay, aber die werden ja was verbrannt.
Man kann die wohl, ich glaube, es waren Elefanten, die mögen die gerne essen.
Ah, okay.
Die mögen die gerne essen, ist das Deutsch. Die mögen die gerne und essen sie dann. Ich glaube, das war Deutsch.
Ja. Okay.
Also man kann sie wohl in manche Zoos bringen und ich meine, Ikea macht irgendwas damit. Ach. Die haben da ihren Knuttag oder so ähnlich heißt das. Du kannst den wohl da hinbringen. Ich weiß nicht, ob du was dafür kriegst oder ob die ihn einfach nur anständig entsorgen.
Ich glaube, die haben nur ein Motto für ihren Werbeclip damals gebraucht.
Aber Ikea, die sind schon sehr nachhaltig unterwegs, auch sehr regional. Ich kenne halt nur den hier bei mir in Düsseldorf-Reisholz. Da siehst du wirklich, die haben da an die Wand gepinnt, sogar so Empfehlungen, welche Organisationen Düsseldorf was machen und mit wem Ikea da zusammenarbeitet und so. Die haben auch nicht so eine krasse Fluktuation, was so Mitarbeiter angeht. Die sind da wohl sehr zufrieden. Und was ich mal recherchiert habe, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, du kannst da als Muslim, wenn du da arbeitest, darfst du beten. Also du kannst, die halten sich quasi an die Religionsfreiheit.
Ja.
Das finde ich schon abgespaced. Und die sind wohl sehr umweltbewusst. Mhm. Und die haben, oh ja, die haben das große Problem an diesem ganzen Umwelt- und Klimawandel-Ding ist ja auch das Geld. So, ne? Also nochmal Beispiel Weihnachtsbaum. Ich habe recherchiert, du kannst Weihnachtsbäume auch mieten, was ja als Laie Sinn macht. Ne? Du holst ihn aus dem Boden, packst ihn in einen Topf, stellst ihn dir hin, nach Weihnachten bringst ihn zurück und er wird wieder eingepflanzt. Dann habe ich mir aber von ein paar Fachleuten sagen lassen, die überleben das in der Regel nicht. Und ein Problem ist halt auch, die Miete hat bei den Anbietern, wo ich so nachgeguckt habe, 90 Euro gekostet, der Baum 80.
Oh wow.
Dann hä? Ja, dann kaufe ich den doch. Also rein finanziell macht das einfach null Sinn. Und das finde ich halt wieder geil bei Ikea. Da kostet der Veggie-Hotdog, ich kenne nicht genauen Preis, aber er ist günstiger als der Fleisch-Hotdog.
Ist das so?
Und das ist ja in so Supermärkten und so. Die Veggie-Alternativen sind ja in der Regel teurer als ja Massentierhaltung.
Okay, lass uns bitte nicht über Essen reden, weil ich bin wieder auf Diät.
Und ich bin hungrig.
Und, oh, weißt du was, was mir aufgefallen ist? Ich war im Fitnessstudio und hatte den Tag danach richtig, richtig krasse Bauchschmerzen. Und es war ein geiles Gefühl.
Wegen Muskelkater?
Ja, wegen Achso, Muskelkater. Nee. Ich hatte richtig Muskelkater und das hat mich, ich habe mich wie Hulk gefühlt.
Ja, ich liebe Muskelkater, außer wenn er im Rücken ist, dann hasse ich ihn, weil das fühlt sich dann immer so an, als wenn irgendwas nicht richtig ist.
Ja,
so, ich muss zum Physio oder so, aber überall anders liebe ich Muskelkater.
Ja, Nacken ist auch nicht geil.
Gehört für mich zum Rücken.
Ah, okay. Ja, deswegen heißt das auch Rücken. Also auch das Teil hier, was ich Nacken nenne, das heißt eigentlich Rücken. Ey, kannst du mir den Rücken was sehen? Klar, nein, ganz oben. Wow.
Oder?
Wir sind sehr unlustig heute. Das ist nicht cool.
Gehört das nicht zum Rücken?
Ja, es ist es gehört eigentlich zum Kopf.
Jetzt gehört es zum Kopf?
Ja.
Was denn jetzt?
Ich würde vorschlagen, dass wir an genau diesem Moment Halt machen sollten und die Rough Questions einbauen sollten. Was hältst du davon?
Wenn du welche hast, hau raus.
Ja, es ist ja eine sehr spontane Folge jetzt. Deswegen auch sehr spontane Rough Questions. Aber eine Frage, beziehungsweise ich habe ein Posting gesehen, das ich sehr interessant fand, nämlich, ihr wisst ja, ne, die Rough Questions, ihr sollt sie selbst beantworten, sie aber auch mitnehmen, stellt sie anderen Leuten, in der Regel ergeben sich bla bla bla, interessante Gespräche, hin und her, ihr wisst Bescheid.
Das klingt voll desinteressiert gerade.
Nein, also, das Ding ist, wir 90er Kinder, ja, wir hatten das Beste von allem, weil in den 90ern war noch alles heil und alles gut.
Ja.
Die Welt jetzt ist eine andere. Deswegen, Sascha, die Frage, ist die Welt, in der wir leben, jetzt eine komplett andere als vor genau 20 Jahren oder vor über 21 Jahren?
Ja. Du hast den größten Journalistenfehler über. Du hast eine Ja-Nein-Frage.
Ja, shut the fuck up. Ja. Ich habe hier drauf geguckt und musste das vom Englischen ins Deutsche nochmal übersetzen in meinem Kopf, okay?
Ja, ich finde, also die 90er ist ja wirklich, ich weiß das auch von meinen Eltern, ich weiß das auch noch so ein bisschen von, Ja, ich habe die 90er nicht so, also ich habe sie miterlebt, klar, als Kind, aber ich weiß das von Partys von früher, die waren immer ausgelassen, die waren so hedonistisch bis zum Ende und es wurde auch gefühlt immer bis 4 Uhr morgens gefeiert. Die Musik war sinnlos, es war egal, ob da jetzt Gesellschaftskritik dabei war oder nicht, weil die Leute hat es nicht interessiert. Also allein dieses Eurodance, also da ist ja jetzt nicht so viel sinnvolles Gedönse dabei, ist jetzt sehr subjektiv, aber so die Musik für mich in den 90ern steht
fällt dir noch ein? Was fällt dir noch ein?
Aus den 90ern?
Ja. I'm a big, big girl. Und
Hyper. Ich weiß gar nicht, ob das 90er war, aber viel so Scooter und auch so, ja, halt wie gesagt, so Eurodance. Und ich finde, das steht symbolisch für die Zeit. So, ja, I don't give a fuck, ich will einfach Spaß haben.
Ja, ja, ja.
So kommen mir zumindest rückblickend die 90er vor, obwohl ich ja, wie gesagt, mit 8 Jahren die 90er quasi verlassen habe. 8, 9. Ja, ich hätte sie gerne erwachsen miterlebt. Ich hätte so einiges, ich hätte den Mauerfall gerne erwachsen mitgelebt. Ich hätte aber auch die, hier 69 und so, diese ganze Woodstock-Zeit, das hätte ich alle so gerne erwachsen miterlebt.
Ich auch.
Auf der anderen Seite habe ich jetzt, ich finde es auch so Fridays for Future und sowas, finde ich cool, dass ich das miterleben darf, dass es sowas gibt, so die ganz schlimme Jugend, dass die aufsteht und so. Also ich glaube, alle Zeiten haben so ihre Vorteile, aber ich würde dir recht geben mit den 90ern.
Ja, ich bin echt davon überzeugt, weil ich würde sagen, die Welt ist eine andere seit 2001, seit den Anschlägen auf die World Trade Gebäude, World Trade Center.
Mhm.
Und ich glaube, die 90er waren aber auch noch aus anderen Gründen so das Jahrzehnt schlechthin. Ich meine, das war die Ära der Supermodels. Du hast also ständig schöne Frauen im Fernsehen gesehen. Der Welt ging es zumindest, also der westlichen Welt ging es finanziell sehr, sehr, sehr gut.
Ja.
Und ich finde, man merkt das auch an unserer Generation, dass es so eine Art Sehnsucht zurück in die 90er gibt.
Ja.
Die Klamotten, die Outfits, es gibt so einen richtigen Trend dahingehend. Und es war die Zeit, wo es das Internet gab, so Mitte der 90er ging es ja los, so richtig, also für den Otto-Normalverbraucher sozusagen. Es war aber noch vor dieser, ich nenne sie jetzt mal Internet-Pandemie.
Ja,
und ja, es ist krass, dass die Welt da sich, also jetzt im Nachgang fühlt sich die Welt für mich da so heile an und jetzt stehen wir irgendwie ganz anderen Zeiten irgendwie bevor und ich spüre das gefühlt mit jedem Tag. Diese Pandemie endet nicht und wenn diese Pandemie vorbei ist, dann steht die nächste schon vor der Haustüre und wir haben eine riesige Katastrophe mit dem Klima auf uns zuschwappen und ich traue ehrlich gesagt nichts und niemandem mehr zu, das unter Kontrolle zu kriegen.
Auch nicht der Ampel? Frage ich ganz ironisch.
Ja, also ich weiß es nicht. Also sie gibt schon irgendwie ein gutes Gefühl gerade, weil man das Gefühl hat, da kommt jetzt irgendwie Wind in die ganze Sache und dies und jenes. Aber ja, da fällt mir ein, wir müssen über die Cannabis-Legalisierung sprechen, die Ampel ja angekündigt hat. Das haben wir in der letzten Folge versprochen. Was hältst du davon, dass Cannabis jetzt legalisiert werden soll in Deutschland?
Ich denke mir, dass es etwas Gutes ist, weil wer kiffen will, kommt an das Zeug, so, das ist gar kein Problem, entweder du fährst über die Grenze oder jeder kennt wen, ich kenne da wen, der da wen kennt, das hat jeder. Es ist gut, auch daraus Geld zu schlagen. Problematisch finde ich, wenn das kann ich nicht richtig einschätzen, dass vielleicht Leute dadurch schneller damit in Berührung kommen würden. Auf der anderen Seite finde ich persönlich Alkohol viel gefährlicher und damit kommt irgendwie jeder in Berührung. Irgendwie.
Also ich war immer für die Legalisierung von Cannabis und ich muss aber gestehen, meine Meinung hat sich sehr verändert, was das angeht, weil wir leben in Zeiten, wo ein Thema ganz groß auch ist, zum Glück und auch immer größer wird, nämlich das Thema mentale Gesundheit.
Ja.
Und was ich sehr krass finde, ich habe nie besonders gerne Alkohol getrunken, so aber wie soll ich das jetzt sagen? Ich hab Sandwiches gern mal gegessen. Hör auf mich so anzugucken, als hättest du nie How I Met Your Mother geguckt. Ich glaube aber, dass das echt ein Problem ist, wenn es frei verkäuflich werden würde, weil viel zu krass, glaube ich, unterschätzt wird, was das mit der Psyche macht. Und ich halte das für ultra gefährlich. Natürlich, Alkohol tut dasselbe. Ich glaube aber, das muss ich schon gestehen. Ich glaube, wir dürfen einfach nicht in diese Situation kommen, dass wir anfangen, das klein zu reden.
Ja, zumal ja auch Expertinnen und Experten auch von der Polizeigewerkschaft und so sagen, ja, ist das schön und gut, dass ihr daraus Geld machen wollt. So kann man ja auch rein wirtschaftlich nachvollziehen.
Absolut.
Problematisch wird es nur, wenn es durch die ganzen Steuern sehr teuer wird, weil dann gehst du vielleicht doch eher zum Dealer um die Ecke, weil es bei ihm einfach günstiger ist. So, finde ich das Ganze schwierig, aber ich finde, was ich am meisten hasse, ist so Doppelmoral von Opposition, in dem Fall vor allem CSU, wenn die in ihren Bierzelten sind und sagen, Drogen gehören illegal und dann Prost und erstmal zwei Mass rein, wo ich mir so denke, Bruder, du konsumierst da gerade eine Droge, du nennst sie einfach nur anders, aber auch Alkohol ist eine Droge, auch Zigaretten sind Drogen. Das finde ich dann immer ein bisschen schwierig.
Ja, ich bin gespannt, was da kommt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mal diese Haltung haben würde, aber und ich glaube, es wäre auch eine andere Haltung, wenn ich jetzt diese Pandemie nicht so richtig miterlebt hätte, ne? Und mir hat mal jemand, der in einer Tankstelle arbeitet, erzählt, es gibt zwei Dinge, die so am meisten verkauft werden bei denen. Das ist einmal Alkohol, Tabak, vor allem aber auch Paper.
Ja.
Und das fand ich schon ziemlich crazy. Ich glaube, die meisten Leute wären sehr überrascht und sehr schockiert zu hören, wer regelmäßig Cannabis raucht.
Ja.
Jedem das seine. Ich darf ich das jetzt schon sagen, ohne dafür Probleme zu kriegen? Ich denke schon,
was
oder?
Denn?
Ich habe natürlich auch schon im Leben gekifft. Aber nochmal.
Wie kannst du nur?
Aber nochmal. Und ich finde, jeder Erwachsene sollte auch die Möglichkeit haben, das selbst zu entscheiden. Ja, aber muss der Zugang so simpel gemacht werden? Nee. Das will ich echt bezweifeln, weil ich glaube, wir leben jetzt auch in so einer Generation, jetzt gerade auch nach der Pandemie oder mit in der Pandemie, wo eben, ne, wie ich schon sagte, Depression, mentale Gesundheit so groß ist. Wir müssen einfach gucken, dass diese Generation nicht in so einen Dauerdepressionsmodus kommt.
Ja. Porraf, wie kannst du nur? Vor allem die, ganz schlimm finde ich die Bananenpaper, die schmecken ja ganz schlimm. Und Blanz, ganz schlimm. Wie kannst du nur, Raf? Ich bin enttäuscht. Ich bin so enttäuscht.
Ja, wobei man muss natürlich auch sagen, gerade in der Medizin wird Cannabis ja auch sehr gerne verwendet. Ja. Und Krebspatienten zum Beispiel, die berichten ja auch darüber, dass das extrem schmerzlindernd ist. Ne? Also ich will das überhaupt nicht verteufeln und insgeheim muss ich gestehen, glaube ich, dass Alkohol 1000-mal schlimmer ist.
Ja, glaube ich auch.
Aber nur weil das 1000-mal schlimmer ist, müssen wir weichere Sachen nicht so krass zugänglich machen.
Ja, ja.
Ich wäre dafür, einfach es straffrei zu machen, aber es vielleicht nicht auf Masse so zu verkaufen.
Es ist auch oft einfach die Kommunikation. Ich höre von Leuten in meinem Umfeld, die E-Zigarette statt normale Zigaretten rauchen, die dann so umsteigen, sagen so Dinger wie, ja, E-Zigarette ist ja viel gesünder. Nein, es ist weniger ungesund. Und selbst dazu gibt es noch keine Langzeitstudien, weil auch E-Zigaretten können Schäden anrichten. Und ich glaube, auch da muss man viel auf die Kommunikation achten. So, es gibt ganz, ganz viele Studien, die sagen, Cannabis ist besser als Alkohol. Aber es heißt nicht, dass Cannabis gut ist, sondern es ist einfach nur weniger schlimm.
Ja.
Und also damit meine ich jetzt nicht uns beide, sondern ich höre das oft in meinem Umfeld, dass einfach Dinge schwierig kommuniziert werden und dadurch so Sachen wie Cannabis unnötig.
Jetzt labern wir hier so drumrum, ne? Aber am Ende des Tages haben wir beide auch schon Bock auf eine Chai- und Rauchfolge mit wirklich Rauch und nicht nur Chai. Und dann
was? Nein!
Nein, überhaupt nicht. Ich hätte schon Bock drauf, ja,
also
doch.
Ich muss sagen, in meiner Jugend habe ich so die Erfahrung gemacht, da, wo es problematisch wurde, es war halt immer die Intention das Problem. Rauchst du aus Spaß und weil du Lust drauf hast und weil du mit deinen Freunden unterwegs bist, oder rauchst du, weil du Probleme hast? Rauchst du, weil du einsam bist? Mhm. Und Zweiteres hat, so zumindest meine Erfahrung mit Freundinnen und Freunden, Zweiteres hat oft zu Sucht geführt, oft auch dann zu weiteren Drogen, bis sogar einer tatsächlich in der Geschlossenen gelandet ist.
Ja.
Der hatte eine ganz krasse Psychose.
Ja.
Und bei ihm war die Einstiegsdroge Cannabis, ja, aber davor hat er Alkohol getrunken. Also da war die Einstiegsdroge wahrscheinlich Alkohol, liebe CSU.
Ey, wir müssen das, glaube ich, ein bisschen abrappen, aber ich will noch über ein Thema mit dir sprechen, das mir echt krass auf dem Herzen liegt. Hast du zufällig die Dokumentation von Bushido gesehen bei Amazon?
Teil, also immer nur so Momente, minimale Momente, weil meine Freundin hat es geguckt und ich bin halt ein paar Mal ins Wohnzimmer gekommen. Also ich habe es de facto nicht gesehen, aber es sieht cool aus. So, ich habe ein paar Bilder halt gesehen.
Ja, okay. Also man kann ja davon halten, was man will. Und ich glaube, ich finde es sehr schwierig, sich da hinzusetzen und, ich sag das jetzt mal so hart, rumzuheulen und dies und jenes und die Abu Chakas und Arafat und hin und her. Also, ne, das ist ja ich nenne ihn jetzt mal Anführer des Abu Chaka Clans. Ich finde es schwierig, dann sich gefühlt eigentlich nur als Opfer darzustellen, wobei ich ehrlich gesagt ziemlich krass finde, was da teilweise von ihm gedroppt wurde, wie da teilweise mit, also was für eine Bedrohungslage seine Kinder erlebt haben, seine Frau erlebt haben, wie er einfach wirklich wie ein Hund sein Leben, sein Geld, sein Vermögen abgegeben und abgedrückt hat. Aber das ist gar nicht das Thema, über das ich reden will.
Warte mal ganz kurz, du redest ja in Vergangenheit. Ist es nicht so, dass die immer noch Polizeischutz haben?
Ich glaube schon nach wie vor, aber weiß ich jetzt nicht genau. Aber darum soll es auch gar nicht gehen. Was mich so ein bisschen erstaunt und was mich auch einfach anekelt, ist, dass diese gesamte Hip-Hop-Szene, also diese Deutschrap-Szene, ja, irgendwie dabei ist, also sich A, über Bushido lustig zu machen, sollen sie ruhig, das interessiert mich nicht. Aber ich frage mich, warum stellt sich niemand dahin und kritisiert und vernichtet diese Abu Chakas, weil die einfach alle Angst haben. Und das kotzt mich an, wie einfach hochkriminelle Araber, die in unseren Ländern, sorry, nichts weiter wären als Bauern, einfach so ohne Probleme das abziehen können, was sie hier in Deutschland abziehen und uns alle in Sippenhaft nehmen. Das ist, glaube ich, sogar das, was mich am meisten stört, dass die sich immer dem Islam bedienen oder des Islams bedienen. Und ich habe das Gefühl, in Deutschland schweigen Muslime darüber. Und ich denke mir, okay, Vergewaltigung, Kriminalität, Drogenhandel, Prostitution, Bedrohung, all diese Sachen. Und der Typ stellt sich, nicht nur er, und auch seine ganzen Brüder und diese ganzen auch nicht blutsverwandten Leute. Und alle stellen sich dahin. Und also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin einfach nur enttäuscht, dass wir im Kollektiv das irgendwie hinnehmen. Und ich war auch im Zwiespalt, weil ich so gedacht habe, ja gut, es gab Filme über besonders ja auch Arafat Abu Chaka, also ne, damals der Film von Bushido, oder jetzt auch die Dokumentation und dies und jenes und bla bla bla. Wir bieten denen so eine Bühne und letztendlich machen wir das jetzt gerade auch irgendwie hier in unserem Podcast. Aber mir ist auch wichtig, als Frau mit arabischem Migrationshintergrund zu sagen, ich finde das überhaupt nicht okay. Ich schäme mich für diese Leute. Ich schäme mich für so einen Mann. Und ich finde das abstoßend, dass es nicht in der Öffentlichkeit ein ganz klares Statement dagegen gibt von Leuten wie mir.
Ja. Habe ich ehrlich gesagt nicht so eine große Meinung zu, weil ich habe das Gefühl, darüber wird gesprochen.
Von wem denn?
Ja, zumindest von Medien.
Nein, ich rede von in Anführungsstrichen, von meiner Community.
Ach so, okay.
In der Öffentlichkeit. Ja. Dass man dass sich sämtliche Deutschrap Künstler, irgendwelchen arabisch, also wir reden über Rassismus, fragen uns, wie das entsteht, über Fremdenfeindlichkeit, darüber, dass Leute uns missverstehen. Ja. Wir reden über den Islam, der ein Teil Deutschlands sein sollte. Und das muss so sein, weil hier sehr viele Muslime leben. Und wir stellen alles so auf so ein Podest irgendwie, und zeitgleich halten wir aber die Fresse, wenn solche Clan-Strukturen, und wir wissen, es gibt sie. Ich bin nicht okay mit dem Wort Clan, daran störe ich mich sehr, weil es geht gar nicht so sehr um Blutsverwandtschaft. Aber wir sind irgendwie total d'accord damit. Wir wissen, was da für ein Müll passiert, und keiner stellt sich hin und sagt, ey, so nach dem Motto, Bruder, mach dein Ding, sei kriminell, wenn du kriminell sein willst, mach was auch immer du da tust, aber dir muss deine Verantwortung bewusst sein. Du stehst nicht nur für dich und deine Familie oder für diesen Namen, du stehst für Muslime. Und Leute, es ist einfach so. Es ist so, wir können das nicht einfach ad acta legen oder so tun, als gäbe es diese Probleme nicht. Und nochmal, Leute wie er oder Leute wie diese Gruppe in unseren Ländern, ihr wisst genau, was mit dem passieren würde.
Aber er steht meiner Meinung nach auch nur für Muslime, weil
er das für sich beansprucht.
Ja, das vielleicht, aber auch, weil Deutsche es pauschalisieren. Also nur weil jetzt ein Deutscher Scheiße baut, heißt ja nicht, dass alle Deutschen so sind. Ja. Aber die Gesellschaft ist leider so, dass sie sagen, ach guck mal hier, der Abu Chaka. Ja, dann sind ja alle so. Ist der Libanese? Dann sind ja alle Libanesen so.
Ja,
weißt du,
was
Problem, ich meine?
Du hast ja auch das Problem, das kommt ja auch hinzu, und das muss man auch erwähnen, der Staatenlosigkeit. Ne?
Ja,
also
klar.
Viele Palästinenser, Libanesen etc. pp. Sind ja auch gewissermaßen gefangen in Deutschland.
Ja.
Also können ja auch hier leben und ja auch arbeiten und so, aber trotzdem, sie sind ja nie so richtig, der Staat sagt denen ja, du bist und du wirst nicht ein Teil von uns sein. Das führt auch zu Problemen und zur Kriminalität.
Genau.
Also es gibt Probleme und Schwierigkeiten auf allen Seiten, aber darum geht's mir gar nicht, sondern mir geht geht es um eine Haltung, um ein Statement unserer, also meiner Community, weil ich mir denke, wir können nicht die ganze Zeit zu Recht ja auch abkotzen und uns beschweren und dies und jenes und pipapo und gleichzeitig. Und Leute, wir wissen, was da abgeht. Wir wissen, was da abgeht. Und wir müssen gar nicht so tun, als würde das alles nicht so geschehen. Und wir sind okay damit? Ich bin nicht okay damit und ich bin keine Muslima. Ich bin nicht okay damit, dass sich solche Leute einfach den Islam nehmen und sich als die gläubigsten und moralisch besten Personen darstellen oder versuchen. Und nein, ich finde das nicht okay und mir war es wichtig, das einfach mal so als Statement zu setzen. Das heißt nicht, ich denke mir so, Bushido, ach, das ist das, Mann, die machen doch auch Geld mit der ganzen Scheiße. Und ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, wie sehr die Abu Chakas und auch Bushidos Familie gewissermaßen von diesem ganzen Müll eigentlich profitiert, ja. Weil die so auch so eine Doku wird ja Geld abwerfen. Aber ja, es kotzt mich an. Leute, ehrlich, ihr habt eine Verantwortung zu tragen, auch uns gegenüber, also der Community gegenüber.
Aber trotzdem sollte man öfter zumindest über langfristige Lösungen reden. Da ist halt genau das, was du sagst, ein Problem, nämlich diese Staatenlosigkeit. Finde ich auch geile Gesellschaftskritik bei 4blocks, wo offen gesagt wird, ey, wenn wir mal ein bisschen die Hürden zu einem deutschen Pass abbauen würden, würde vielleicht nicht jeder von denen einen normalen Job machen, aber keiner wird kriminell geboren. Ja. So, du wirst aber nicht deutsch geboren. Richtig. So, du hast keinen Pass und ohne Pass kriegst du auch nicht so einfach in Deutschland einen Job, weil, wie wir eben schon festgestellt haben, Deutsche oder überhaupt Menschen pauschalisieren gerne und ja, du hörst hier Abu Chaka, dies, das. Ah, okay, du heißt so ähnlich mit Nachnamen. Mhm. Nee, dich nehme ich nicht hier auf der Arbeit. Und dann musst du den Kackjob suchen oder aber dein Onkel sagt, ey, guck mal da vorne im Wald, da kriegst du Schockgüsel Drogen verkauft. Ja. Und dann, ich möchte jetzt nicht sagen, dass alle Türken Drogen verkaufen, aber du verstehst, was ich meine.
Ja, natürlich.
Und dann überlegst du dir, okay, bewerbe ich mich bei einer Kackfirma für Kackgeld oder versuche ich es mit Drogen?
Ja.
So, und ich habe auf Mallorca gewohnt, ne? Weißt du, was ich da für Drogendealer kennengelernt habe? Deutsche. Deutsche. Die fahren da runter, denken sich, oh mein Gott, Mallorca, Paradies auf Erden. Spätestens im Winter kannst du da nicht mehr so viel machen. Ja. Also überlegst du dir, fliegst du zurück oder überlegst du dir Alternativen?
Ja, ja, ja.
Weil das Deutsche auf Mallorca nicht überall beliebt sind. Das ist jetzt ein offen, also das weiß man einfach so.
Vielleicht werden ja Deutsche auf Mallorca und staatenlose Libanesen beste Freunde, weil sie etwas gemein haben, nämlich dass alle gegen sie sind.
Ich glaube nicht dran, aber ich hoffe es. Ich hoffe es.
Ja, ich bin gespannt, wie das weitergehen wird, ehrlich gesagt. Ja. Und der Prozess um Arafat Abu Chaka ist ja jetzt noch nicht beendet. Bushido war ja einer der Kronzeugen, kann man sagen. Lustig fand ich, dass sie sich darauf geeinigt haben. Ich glaube, wegen der Immobilie. Ich weiß nicht mehr genau, weswegen, aber Bushido muss Arafat Abu Chaka jetzt etwas über 1 Million zahlen, so als Abfindung für irgendein Geschäft oder irgendeine Immobilie oder irgendwas, was da nicht zustande gekommen ist. Dachte ich mir, ja geil, der profitiert da noch richtig vom Prozess. Why not?
Also solche Verträge kann man abschließen, aber deutschen Pass, den kriegst du nicht. So, das geht nun mal nicht. Millionen Geschäfte vertraglich, das ist okay.
So, Sascha, ich glaube, wir müssen mal. Wir müssen mal.
Noch hinten raus eine Ankündigung, auf die wir uns, ich meine, geeinigt hatten. Es war irgendwie spät in der Nacht oder früh in der Früh. Mhm. Unsere Folgen kommen jetzt immer sonntags.
Ah ja. Ja, genau. Richtig.
Weil eigentlich immer samstags, aber ihr habt selbst gemerkt, das funktioniert nicht immer und das ist manchmal ein bisschen problematisch und auch mit Gästen und so ist es einfacher, wenn wir die sonntags raushauen und deswegen jetzt immer sonntags.
Genau. Wir freuen uns auf euch und bitte folgt uns jetzt verdammt nochmal bei Instagram, ey. Ich raste aus, ey. Gut, yalla, Sascha, war schön mit dir. Sag ciao.
Ja, ho, ho, ho. Tschüss.